Die Endzeitkonferenz geht schon wieder zu Ende. Und ich habe heute Morgen schon gehört, dass viele sich freuen, wieder zu Hause zu sein. Andere blicken mit Wehmut zurück auf die schönen Tage und denken, ja, jetzt beginnt wieder der Alltag mit allem Stress und Sorgen und Arbeitsdruck und so weiter. Aber das ist eben das, der Gottesdienst ist nicht nur bei Konferenzen oder am Sonntag, sondern gerade auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag im Alltag. Und bei so einer Konferenz kann man ja auf Wolke 7 schweben. Das ging mir auch ein bisschen so. Ich habe noch selten so eine schöne, harmonische Konferenz erlebt, auch durch die Drehorgel und all diese schöne Musik und Liedbegleitung und gute Gespräche, Wanderungen, Nachtwanderungen. Also es war alles wunderbar. Es gab, soweit ich es mitgekriegt habe, keine Missstimmung unter uns hier und bin ich wirklich sehr dankbar. Aber es ist eben nicht immer so. Und das Christsein bewährt sich dann eben auch im Alltag. Wenn wir nach Hause kommen, sind wir dann auch noch so leuchtend, strahlend, fröhlich, erfüllt. Wir haben ja jetzt aufgetankt und ich hoffe, es hält bei uns allen lang an. Nicht nur jetzt auf der Heimfahrt, sondern dann auch noch, wenn wir zu Hause sind und in der Arbeit wieder sind, in der Schule, im Beruf. Und deshalb auch das Thema dieser Predigt, sei ganz sein, das heißt, diene ganz dem Herrn. Der Herr Jesus will keine Fans, die nur kurzzeitig begeistert sind und Halleluja schreien, sondern er will Nachfolger, auch in den Tiefen des Lebens. Auf einer alten Tafel im Dom zu Lübeck ist Folgendes zu lesen. Christus, unser Herr, so zu uns spricht. Ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich das Licht und seht mich nicht. Ihr nennt mich den Weg und geht mich nicht. Ihr nennt mich das Leben und begehrt mich nicht. Ihr nennt mich weise und ihr folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und ihr liebt mich nicht. Ihr nennt mich reich und ihr bittet mich nicht. Ihr nennt mich ewig und ihr sucht mich nicht. Ihr nennt mich edel und ihr dient mir nicht. Ihr nennt mich barmherzig und ihr traut mir nicht. Ihr nennt mich allmächtig und ihr ehrt mich nicht. Werde ich euch verdammen, dann verweiset mir's nicht. Ich habe extra langsam gelesen, denn jeder Satz ist ein ganz gewichtiger Punkt. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen erklären, sondern Gottes Wort mit uns betrachten. Aber es gibt uns doch einiges zu denken. Vor allem auch solche Aussagen, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Fragen wir überhaupt nach dem Herrn, nach seinem Willen, jeden Tag, bei Entscheidungen, bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl für die Ehe, bei alltäglichen Fragen, soll ich diese Arbeit annehmen oder nicht und soll ich dieses Wort predigen oder nicht, soll ich diesen Besuch machen oder nicht und all diese Dinge. Wie schön, wenn wir in allem mit dem Herrn verbunden sind, in allem ihn fragen dürfen. Verehren wir Jesus, aber folgen ihm nicht nach? Feiern wir schöne Gottesdienste mit wunderbaren Liedern, aber unser Herz ist ferne vom Herrn? Manchmal braucht es eine Zeit, man kommt so aus dem Stress, gerade auch bei der Bibelstunde mittwochs. Und da ist gut, wenn wir einfach beten, Herr, öffne du mein Herz, nimm das alles weg, dass ich wirklich hören kann, mich konzentrieren kann. Geht mir auch manchmal so. Ja. Und auch da brauchen wir immer wieder die Gnade des Herrn. Jesus will keine Fans, die so ein Strohfeuer sind, sondern echte Nachfolger. Und um das zu vertiefen, möchten wir betrachten, wie die erste Gemeinde sich so verhalten hat. Das ist auch für mich immer wieder ein Vorbild. Nicht alles heute können wir genauso umsetzen, leider. Ich würde mir es wünschen, es wäre genauso wie in der Urgemeinde. Aber es ist in unserer Gesellschaft schwierig manches, wir werden es gleich hören. Wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, ich möchte mal lesen von Vers 40 bis 47. Vorausgeht ja die Pfingstpredigt, wo der Apostel Petrus an Pfingsten, am ersten Pfingsten, ja, und einzigen Pfingsten, Er wird ja nicht wiederholt, sondern das ist das Pfingsten, auf das wir zurückblicken. Wir gedenken am Pfingstfest daran, an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jeder wiedergeborene Christ hat von der echten Bekehrung und Wiedergeburt an den Heiligen Geist im Herzen. Brauchen wir kein neues Pfingsten. Ja, aber bei diesem Pfingsten, da hat das Volk dann gefragt, nach dieser vollmächtigen Predigt über den Herrn Jesus, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Ja, immer wieder kam diese Frage und der Herr Jesus sagte, tut Buße, kehrt um. So steht es in Apostelgeschichte 2, ab Vers 38, kehrt um und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Umkehren vom alten Weg des Verderbens. Ich hoffe, wir alle wissen das, was das heißt. Den Herrn Jesus ins Herz nehmen. Und wenn wir den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen haben, dann dürfen wir uns auch taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Der Name Jesu Christi steht hier speziell stellvertretend für den dreieinigen Gott. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur auf den Namen Jesu Christi uns taufen lassen dürfen. Der Herr Jesus selber sagt ja in Matthäus 28, und lasst euch taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier wird der Name Jesu Christi nur deshalb so betont, weil jetzt Jesus als der Christus gekommen ist. Das heißt, der Messias wird betont, dass er jetzt da ist. Deshalb wird es hier speziell in der Apostelgeschichte betont. Die Juden wussten ja, dass es Gott gibt und es gab auch schon die Taufe des Johannes. Aber jetzt ist Jesus als der Messias gekommen. Deshalb der Schwerpunkt darauf. Wir machen es beides bei unseren Taufen in der Bibelgemeinde. Wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und speziell auch nochmal auf den Namen Jesu Christi. Dann haben wir alles praktisch erfüllt. Ja. Braucht auch keiner sagen, ich habe nur das oder nur jenes gemacht. Man muss über sowas nicht streiten. Es wird hier besonders eben der Herr Jesus Christus betont, weil er jetzt erschienen ist. Das Wort wurde Fleisch. Und wenn aber hier steht, zur Vergebung der Sünden, bezieht sich das jetzt nicht speziell auf die Taufe, sondern auf den ganzen Vorgang, dass ein Mensch umkehrt, Buße tut, ein Kind Gottes wird und sich dann auch taufen lässt. Also nicht so, dass die Taufe jetzt die Sündenvergebung bewirken würde. Das wäre ein Missverständnis von Apostelgeschichte 2,38. Ja, und dann, als auch wenn wir Kinder Gottes sind, dann empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Nicht nur also aus Israel, sondern aus allen Nationen der Welt werden jetzt die Kinder Gottes berufen. Das erleben wir in unserer Zeit so gewaltig wie noch nie zuvor. Jetzt ist die Weltmission fortgeschritten. In fast allen Sprachen der Erde ist die Bibel übersetzt oder Teile davon und die Menschen werden mit Evangelium erreicht. Also die wichtigsten Sprachen, so muss ich sagen, die von 99% verstanden werden können. Es gibt ja ungefähr 7000 Sprachen. Teile der Bibel sind ungefähr 3000 übersetzt, aber das sind die Sprachen, die praktisch fast jeder versteht. Und jetzt, worauf es mir ankommt, wegen der Nachfolge, sind die Verse ab 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er, also der Apostel Petrus, Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also wir sollen mit diesem verkehrten Geschlecht dieser gottfernen Menschheit insofern nichts mehr zu tun haben, dass wir ihre Sünden nicht mitmachen, dass wir uns unterscheiden von ihnen, ein Licht sind, nicht mitlachen bei gotteslästerlichen Witzen, nicht mitmachen bei blasphemischen Handlungen und Sünden, die diese Welt so liebt. Es gibt auch fromme Sünden, auch da müssen wir wachsam sein, Stolz, Neid, Geiz und so weiter, ja, auch viele sagen jetzt. Aber alles das, darüber sollen wir Buße tun, uns davon retten lassen. Und das heißt aber nicht, dass wir auf die Menschen zugehen, missionarisch. Ja, wenn wir irgendwo hingehen, vielleicht sogar einen Verein uns anschließen, dann, so ist es bei mir, zu missionarischen Zwecken. Ja, dass man da auch missionarisch Menschen erreichen kann, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Aber uns nicht hineinziehen lassen in diese Welt, da muss man aufpassen. Auch wenn man vielleicht aus missionarischen Gründen irgendwo hingeht, sich irgendwo anschließt, in einer weltlichen Gruppe, dann immer wieder Zeugnis geben, Schriften weitergeben, einladen. Das ist dann der Grund, das Motiv. Ja, dann Vers 41. Diejenigen nun, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Also sie haben das Wort angenommen, nochmal ganz klar. Das Wort, das verkündigte Wort, aber das Wort ist auch Jesus Christus selber. Das Wort in Person, ihn haben sie ins Herz genommen. Und dann als Zeichen, dass sie Kinder Gottes sind, dann ließen sie sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist gewaltig, ja, diese Erweckungspredigt, diese Missionspredigt. Wenn heute so viele Bekehrungen immer wären, was wäre das für eine Freude? Aber wir freuen uns schon, wenn sich Einzelne bekehren. Wir hatten vor 5 Jahren einen Gnadenevangelisten, wir haben ihn jetzt auch wieder eingeladen, im Januar, Februar in Pforzheim. Ich kann ja sagen, Bruder Beat Abri, da gingen praktisch jeden Abend Menschen nach vorne und haben sich wirklich viele bekehrt, wirklich war sehr gesegnet. Und das war eine ganz besondere Zeit. Aber er hat auch gesagt, das Feld war reif zur Ernte. Die Gemeinde hat Vorarbeit getan gehabt, aber er durfte dann ernten. Und so war es hier auch beim Apostel Petrus. Ja, die wollten wissen, wie können wir gerettet werden? Ist Jesus der Messias? Und ja, sie haben erkannt, und dass Jesus der Retter ist, und haben sich bekehrt, ihr Leben dem Herrn geschenkt. Aber das war der Anfang. Sie haben den Herrn ins Herz aufgenommen, sich bekehrt, taufen lassen. Aber jetzt geht es ja weiter. Und ganz wichtig, gerade fürs Gemeindeleben. Ich habe auch in der Corona-Zeit mehrfach darüber gepredigt, weil es da eben nicht möglich war, was jetzt hier steht. Da steht in Vers 42, und sie blieben beständig, also dauerhaft, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also wenn uns wieder Gottesdienste verboten würden, dann müssen wir uns schon sehr gründlich fragen, ist das wirklich berechtigt? Ist wirklich akute Pestgefahr, dass wir gleich tot umfallen, wenn wir jemand anders treffen? Oder ist das maßlos übertrieben? Ja, es kann schwerwiegende Verläufe geben. Aber steht das wirklich über dem Gebot des Herrn, was hier wir im Wort Gottes lesen, beständig bleiben in der Lehre, in der Gemeinschaft? Das kann man nicht über Livestream machen, die Gemeinschaft. Nicht? Wie traurig war das, als wir da als Familien zu Hause nur saßen, zu viert auf dem Sofa und dann da den einsamen Prediger in der Gemeinde gehört haben. Ich war selber so ein Prediger auch. Wir wechseln uns ja ab in Pforzheim. Wenn ich da in die Gemeinde kam, ich stand da allein auf der Kanzel. Es war keine Gemeinde da, aber 2 Techniker immerhin. Das war die Gemeinde. Man hat 2 Techniker gesehen, die es aufgenommen haben. Auch schön, dass man nicht ganz allein da war. Ganz allein hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten. Aber immerhin habe ich dann zu den Technikern blicken können und die Kamera halt auch dann. Aber das ist nicht das, was die Bibel hier unter Gemeinschaft versteht. Aber auch die Lehre der Apostel, das ist ja das Erste. Lehre der Apostel. Nun, das heißt eben, ganz einfach gesagt für mich, Neues Testament. Das ist die letzte Offenbarungsstufe, die für uns als neutestamentliche Gemeinde gilt. Die Apostellehre ist ja auch in den Evangelien, nicht? Da haben sie ja die Lehre des Herrn zusammengefasst und dann die Briefe und die Offenbarung. Das sind alles die Apostel und die Apostelschüler. Markus etwa war ein Schüler des Apostels Petrus, Lukas ein Schüler und Begleiter des Paulus. Und die haben ja so aus erster Hand berichtet und erfahren und recherchiert und alles aufgeschrieben unter Leitung des Heiligen Geistes, was Jesus getan hat, was er uns weitergegeben hat als verbindliche und heilbringende Lehre, verbindlich und heilbringend. Und das dürfen wir festhalten und darin wachsen und beständig sein. Keine Irrlehre, nichts, was über das biblische Wort hinausgeht. Wir haben ja schon gehört von Bruder Sven Barth, auch die verschiedenen Heilsstufen, natürlich auch das Alte Testament, die hebräische Bibel ist auch wichtig. Ich lese die mit großem Gewinn und ist auch Gottes Wort und Gottes Wille. Es ist eben der Unterschied, dass der Tempel nicht mehr steht, dass wir nicht mehr im Alten Bund leben, aber gerade die ethischen Aussagen, was in den 10 Geboten steht oder schon auch in den Gesetzen, außer jetzt die Opfergesetze, nicht? Das ist ja erfüllt im Opfer Jesu, die brauchen wir nicht mehr bringen, aber dass zum Beispiel es Sünden gibt, das sind noch genauso Sünde wie zur Zeit des Mose, ja, also die ganzen Unzuchtsünden, die zum Beispiel in 3. Mose 18 aufgezählt werden und solche Dinge. Das heißt nicht, dass es jetzt plötzlich alles normal sei im Neuen Bund. Aber das Opfer hat Herr Jesus gebracht, von daher schlachten wir keine Tiere mehr, wir brauchen keinen gebauten Tempel mehr, der wird zwar wieder kommen, aber das ist eine andere heilsgeschichtliche Stufe im 1000-jährigen Reich, wo dann Gedächtnisopfer dargebracht werden, Hesekiel 40 bis 48. Das ist was anderes. Aber jetzt ist der Tempel die Gemeinde und auch unser Leib und der Herr Jesus, das Lamm selber, der Vater, sie werden unser Tempel in der Ewigkeit sein. Die Lehre der Apostel ist grundlegend, dass wir keine Irrlehren dulden, keine Zusatzlehren Und alles, was gelehrt wird, auch hier, auch von mir und den anderen Brüdern, alles müssen wir prüfen als mündige Christen anhand des Wortes Gottes. Dass ihr eine gute Bibel habt, gute Übersetzung oder vielleicht auch den Grundtext, prüft alles und das Gute behaltet. Deshalb schreibe ich auch immer drauf, auch bei diesen schwierigen Endzeitfragen, wo jeder von uns auch sehr ringt und betet darum, das Richtige zu erkennen, dass jeder Bruder von uns hier auch eigenverantwortlich seine Erkenntnis vorbringt. Ja, wir können auch nicht für den anderen immer die Hand ins Feuer legen, was jetzt jeder sagt. Also jeder ist ja selber verantwortlich vor Gott, was er predigt. Wir zensieren das aber auch nicht. Aber wenn ihr das anhört, ja, prüft alles und das Gute behaltet. Das gilt für alles, was wir auch hier hören oder auch sonntags in eurer Gemeinde. Auch da müssen wir immer wieder prüfen. Es kann auch immer mal ein Fehler kommen oder ein Versprecher und auch das ist auch menschlich. Natürlich beten wir vor dem Gottesdienst. Aber wichtig ist, was in der Bibel steht, im Neuen Testament die Apostellehre. Das ist für uns die gültige Offenbarung für die Gemeinde. Also die Lehre der Apostel, da blieben sie beständig in der Gemeinschaft und zwar mit dem Herrn und auch untereinander, beides. Ich kann zwar beim Livestream Gemeinschaft mit dem Herrn haben, aber halt nicht die Gemeinschaft der Geschwister. Und wie vielen von uns hat das gefehlt in dieser Zeit? Ja, wir haben uns gesehnt, auch nach den Geschwistern. Es war nicht möglich und ich hoffe, es bleibt auch uns jetzt erhalten. Ihr wisst ja vielleicht, dass Bruder John MacArthur in Los Angeles, da war das ja viel, viel länger verboten als hier. Uns waren es ja nur 2 Monate, aber dort, die wollten ja auf unbegrenzte Zeit die Kirchen schließen und da haben die Brüder dort geklagt. Und in Notfällen darf man das auch machen, wenn wirklich Unrecht ist. Und haben Recht bekommen. Der kalifornische Staat musste insgesamt 400 Euro Strafe zahlen und dann glaube ich nochmal 400.000 Dollar Strafe zahlen. Seht ihr, das ist schon ein Versprecher. Und 400.000 Dollar auch für Anwalts- und Prozesskosten und so weiter, als 800.000. Ja, und in meinem Fall, bei der Zensur wurde Google verurteilt zu 90.000 Strafe, wenn sie mein Video wieder löschen. Also, ist auch interessant. Und solche Dinge. Also manchmal dürfen wir uns auch wehren, wenn offenbares Unrecht ist. Und das müssen wir einfach festhalten. Ja, also als Strafandrohung ist es wieder löschen. So haben es die Richter entschieden, Landgericht Karlsruhe. Gemeinschaft. Und dann auch das Brotbrechen. Auch das kann man virtuell eigentlich nicht machen. Wir haben es bei uns zu Hause gemacht. Also ich als Hauspriester, als Familienvater, haben zu Hause dann Brot gebrochen. Aber der Sinn ist ja, dass der ganze Leib vereinigt ist, die Gemeinde, und gemeinsam das Brot bricht, also Abendmahl feiert im Gedenken an das Opfer des Herrn Jesus. Und in den Gebeten. Wir können im Kämmerlein beten, aber es liegt eine Verheißung darauf, ganz besonders, wo 2 oder 3 versammelt sind in Jesu Namen. Auch das ein Kennzeichen der Nachfolge, dass wir auch gemeinsam im Gebet stehen. Und jetzt steht hier einiges, was wir jetzt nicht so 1:1 übertragen können auf heute, aus verschiedenen Gründen. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Hier steht ja ausdrücklich durch die Apostel, auch vorher durch den Herrn Jesus. Es war eben eine Zeit, wie auch im Hebräerbrief gesagt wird, besonderer Zeichen, dass der Messias gekommen ist. Am Ende heißt es aber auch, dass viele verführerische Zeichen auftreten. Matthäus 24:24, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Aber Gott kann auch heute natürlich noch Wunder tun, heilen, Führungen schenken, Gebetserhörungen. Wenn wir ein Gebetstagebuch führen, wie viele Erhörungen haben wir schon erlebt? Es ist doch beeindruckend, diese Erfüllung. Der Mensch wurde geheilt, eine Begegnung wurde geschenkt, eine offene Tür und so weiter. Bestimmt könnt ihr da auch jetzt stundenlang erzählen. Das ist auch heute so, aber wir hängen das jetzt nicht an die große Glocke. Wir prahlen nicht damit und wir wollen auch nicht wundersüchtig sein. Das wäre gefährlich. Da ist ein Einfallstor dann für falsche Geister, dämonische Mächte. Und es gibt ja diese Kreise in der pseudocharismatischen Bewegung, wo man geradezu wundersüchtig ist. Und das kann gefährlich sein, ja, dass man Gott versucht, so wie damals schon die Schriftgelehrten haben ja von Jesus ein Wunder gefordert und es wurde ihnen kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Jona, was dann ein Hinweis war auf seine Grablegung und Auferstehung. Und jetzt kommt etwas, was mich immer sehr bewegt und beeindruckt, was ich mir an sich auch heute wünschen würde. Und es gibt auch christliche Gemeinschaften, die das wirklich hundertprozentig, sage ich mal, praktizieren. Aber wir können zumindest hier in die Richtung gehen, sage ich mal, auch bei uns hier. Da heißt es nämlich, alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Das ist Nachfolge, 100%. Also da ist keiner, der Angst haben musste vor der Wirtschaftskrise, vor der Hungersnot oder Gasknappheit. Die haben einfach zusammengeholfen. Ich rede von heutiger Technik, ja, jetzt. Und da gab es viele Arme, auch viele Sklaven, die wurden von denen, die jetzt mehr hatten, die nicht keine Sklaven waren, unterstützt und hatten alles gemeinsam. Hier waren praktisch schon die Grenzen auch durchbrochen ein Stück weit zwischen Herren und Sklaven, auch wenn es noch Jahrhunderte dauerte, bis das, oder sogar 1800 Jahre, bis das ganz abgeschafft wurde, circa um 1700, 1800 durch Wilberforce und John Newton und so weiter. Aber hier schon diese Gütergemeinschaft. Der Kommunismus hat versucht, das auch umzusetzen, aber ohne Gott. Und es hat nicht funktioniert, weil es nicht von Herzen ist. Das war eine Diktatur, wo Millionen Menschen getötet wurden. Ja, aber hier, bei Christen, da kann das funktionieren. Ja, wie ist es bei euch? Lebt ihr auch so, dass ihr alles miteinander teilt? Leben wir so? Ja, nicht, ja. Aber jetzt ist so. Es könnte jetzt eine Zeit kommen, wo wir wirklich noch mehr einander helfen sollen. Ich denke, dass viele von uns sicherlich freigebig sind, spenden, auch für diakonische Zwecke und so weiter. So ist ja auch ein Teil wenigstens, was hier steht, was wir umsetzen können und auch schon tun können. Aber wenn das noch stärker kommt, nehmen wir Menschen in unser Haus auf, jetzt auch bei den Ukrainern und so weiter, haben wir ja erlebt, dass viele hierher gekommen sind. Da kann man auch miteinander teilen, da kann man das ganz konkret praktizieren, indem man da Essen auch einkauft, gemeinsam das dann hat. Und auch in der Gemeinde, wenn es mal hart auf hart kommt, dass wir einfach zusammenstehen, zusammenhalten, einander unterstützen, schauen, wenn jemand arbeitslos wird, zum Beispiel aus Gewissensgründen, siehe Impfzwang und so weiter, ja, da sind ja manche, die arbeitslos werden, dass wir diese Geschwister nicht hängen lassen, sondern ihnen vielleicht Arbeit vermitteln, Brot geben, vielleicht sie sogar aufnehmen, wenn sie ihre Wohnung nicht mehr zahlen können. Also da wird es ganz konkret. Seid einfach wachsam, wenn ihr seht, dass da Not ist, dann können wir auch dieses Gebot hier bei uns umsetzen. Sie waren beisammen, hatten alles gemeinsam und sie haben auch, wenn sie Überfluss hatten, Dinge, die sie dann verkauft haben, das verkauft und das geteilt mit den anderen, manche vielleicht sogar alles. Ja, das steht hier nicht genau, aber hier steht schon die Güter, das heißt nicht alle, ja, aber ich will jetzt hier nicht in Einzelheiten gehen. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und da sind ja auch Diakone wichtig, natürlich auch Älteste, die da drüber wachen. Wer ist jetzt hier bedürftig? Wo können wir den Mangel ausfüllen? Das ist auch konkrete Nachfolge. Nicht alles da für sich horten und immer mehr anhäufen, das wird dann zur Sünde. So wie der reiche Kornbauer. Der dachte, ja, jetzt bin ich richtig reich, brauche ich noch mehr Scheunen. Ja, in der Nacht wurde er abberufen zur Verdammnis. Ich glaube nicht, dass der im Himmel ist. Ja, also der ging verloren mit seinem Egoismus. Immer nur ich, hat er gesagt. Der hat überhaupt nicht an die anderen Menschen gedacht. Lassen wir also uns lenken mit offenen Herzen, offenen Augen. Gerade in unserer Zeit kann jetzt gerade diesen Winter ganz konkret werden, wo wir einander helfen. Auch Gastfreundschaft gehört dazu, dass wir auch Gäste einladen. Da fängt es schon im kleinen Maßstab an. Aber vielleicht auch Dauergäste, ja, die da Monate, vielleicht Jahre bei uns leben. Vielleicht auch im Gemeindehaus, dass wir da Räume einrichten, auch für echte Flüchtlinge und so weiter. Also da dürfen wir sicherlich auch die Nächstenliebe praktisch üben. Dann heißt es weiter, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier sehen wir zweierlei. Sie waren im Tempel. Das war praktisch damals noch möglich. In einem Raum, ich glaube im Vorhof Salomos hauptsächlich, heißt es an anderer Stelle, ja. Und jedenfalls waren sie da in einem öffentlichen Versammlungsraum, wo sich viele treffen konnten. Aber zugleich trafen sie sich und brachen auch das Brot in den Häusern. nahm die Speise mit Frohlocken. Das erste Liebesmahl war ja so, dass man auch zusammen gegessen hat, aber das Brot gebrochen, im Gedenken an den Herrn Jesus, der am Kreuz auf Golgatha sein Leben für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen. Also hier die große Versammlung, aber auch die Hausversammlung. Das war schon parallel, auch in Vorbeugung dessen, wenn die große Versammlung vielleicht verboten werden sollte. Später hat man sich in öffentlichen Räumen getroffen, zum Beispiel dann im Saal des Tyrannus, wird beim Apostel Paulus mal berichtet. Und heute ist es manchmal auch einfacher. Zum Beispiel hat mich jetzt ein Paar angerufen, ob ich sie trauen würde. Aber die haben gemerkt, eine Kirche bekommt man sich nur, wenn man in der ACK ist. Das ist die Vororganisation der Ökumene. Da habe ich gesagt, ja, dann guck doch mal, ob ihr einen öffentlichen Raum irgendwo kriegt, vielleicht irgendwo in einem Schloss oder so. Das ist ja eher neutral, da kommen oft eher rein als in Kirchen, als Christ heutzutage. Das ist traurig, aber wahr, ja, weil die haben nicht so große Anforderungen an unsere Konfession oder Glaubenszugehörigkeit. Das ist traurig, aber so ist es heute. Und so also in den Häusern, das kann man auf jeden Fall auch tun, wenn die Gemeinden geschlossen werden, dass man dann Hausversammlungen macht. Das Buch über die Hausversammlung war auch sofort weg hier beim Jeremia Verlag, habe ich gehört. Uwe hätte da noch mehr bringen können. Wir sehen, wie das auf den Nägeln brennt. Aber solange es möglich ist, wollen wir auch die gesamte Versammlung nicht verlassen. Es ist nicht richtig, ich sage es auch mal so deutlich, wenn eine bibeltreue Gemeinde vor Ort ist und wir uns da absondern und nur noch in den Häusern treffen, das ist an sich ein Notbehelf. Ja, wir sehen, auch da waren sie im Tempel zusammen, solange es ging, und später in Sälen, wo sich auch vor Ort möglichst viele treffen konnten. Also wir sollen natürlich auch die gesamte Gemeinde zusammenhalten und uns sehen und Gemeinschaft halten, sich jetzt nicht in die Hauskreise einfach nur zurückziehen. Das ist ein Notbehelf, wo es keine bibeltreue Gemeinde mehr vor Ort oder in der näheren Umgebung gibt. Ja, ich denke, das ist uns hoffentlich auch klar. Also beides kann man tun, das eine tun, das andere nicht lassen. Und auch das Brot haben sie gebrochen. Das heißt, es musste nicht ein ordinierter Pastor da immer dabei sein, aber es muss ordentlich zugehen, gemäß dem Wort Gottes, mit den Einsetzungsworten, 1. Korinther 11, und dass es wirklich auch Brot und Wein ist, wenn möglich, außer wenn jemand ein Alkoholproblem hat, aber dass gemäß dem Wort Gottes da gehandelt wird. Und sie nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, ohne da groß Kritik zu üben am Wort Gottes oder ähnliches, sondern sie haben es kindlich im Vertrauen genommen und in Dankbarkeit und Lobpreis. Sie lobten Gott, und dann steht was Interessantes, sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Ich verstehe das so, dass sie auch anderen Gutes getan haben, wirkliche humanitäre Hilfe geleistet, nicht nur die Humanisten, eben auch die Christen. Wir Christen sind da gefordert, mehr zu tun als die Rotary Clubs oder Lions Clubs und so. Die tun ja viel Gutes, ja, aber sie haben nicht Jesus als den einzigen Weg hier vor Augen, sondern es ist ja eher diese Vermischung, ja, mit der ganzen Religion im Hintergrund. Es geht ja auch so Richtung Freimaurerei letztendlich dann. Wenn wir Christen nichts tun, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Welt uns das abnimmt. Also uns dieses Tun abnimmt, aber uns den Glauben nicht abnimmt, jetzt im anderen Sinne verstanden. Versteht ihr, was ich sagen will? Also, gerade wir als Christen sollen Lichter sein. Nicht um unsere Werke da jetzt groß rauszuhängen, sondern einfach aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Überhaupt sollte die Liebe unser Motiv zu allem sein. Nicht irgendwelche Werkreligion oder dass man da irgendwie sagen will, so wie es manchmal in Zeitungen abgebildet ist. Ah, da hat eine Firma, Millionenbetrieb, an das Tierheim 5.000 Euro gespendet. Da wird der Scheck vergrößert, abgebildet. Ja, ein Millionenbetrieb spendet hier 5.000 Euro. Ja, wie toll. Also sagenhaft, riesiges Opfer. Also so Sachen erlebt man manchmal. Ne? Da denke ich, also liebe Zeit, das würde ich ja allein noch spenden können, 5.000 Euro notfalls. Also will jetzt nicht mich rühmen, aber ihr seht einfach die Relation. Das kann ja eine einzelne Person sogar spenden, sowas. Und dann hier so ein Millionenbetrieb. Also okay. Nun, das habe ich also schon erlebt. Es ist also peinlich, sowas. Ne? Ja, also nicht hinausposaunen, aber die waren einfach, weil sie diese Liebe geübt haben, ohne das so hinauszuposaunen, angesehen beim Volk. Man wusste, auf die Christen kann man sich verlassen. Das sind fleißige Arbeiter, zuverlässige Sklaven damals auch gewesen, haben ihre Arbeit von Herzen getan, nicht nur dann, wenn der Herr zugeschaut hat. Und wie ist es denn bei dir im Betrieb? Arbeitest du nur, wenn der Chef vorbeikommt und sonst machst du Zigarettenpause oder Kaffeepause unter Christen oder wie auch immer? Natürlich darf man sich auch mal entspannen, ja, aber kontinuierlich und fleißig arbeiten, das ist das, was Gott gefällt und wo wir auch dann so leben, dass wir angesehen sind beim Volk, beim Arbeitgeber und so weiter. Haben wir heute auch diesen guten Ruf als Christen beim Volk, dass wir angesehen sind? Wir leben in der Endzeit. Wir brauchen uns nicht wundern, auf allen Kanälen wird gegen Christen geschossen. Aber wir leben einfach mit Gottes Hilfe, Christus in uns, so weiter, dass wir ein Licht sind und nicht Finsternis. Und wenn die ganzen Skandale über Kirchen und so laufen, ja, dann können wir hoffentlich sagen, damit haben wir nichts zu tun. Wir wollen ordentlich wandeln mit des Herrn Hilfe. Und dann gilt auch dieser Segen. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da gab es täglich Bekehrungen. Nicht nur einmal im Monat oder im Jahr, wie es in vielen Gemeinden ist, sondern tagtäglich. Das wünschen wir uns an sich auch, aber dann müssen wir noch mehr Gemeindehäuser bauen. Wäre an sich schön, ja. Man kann dann auch 2, 3 Gottesdienste dann machen. Bei meinem Cousin in Amerika ist so, die haben 2, 3 Gottesdienste hintereinander. Reicht der Platz gar nicht aus. Also das ist natürlich schön. Lieber mehrere Gottesdienste machen, als Leute nicht reinlassen können. Ja, jetzt möchte ich zum Schluss noch ein paar Kriterien nennen. Nachfolge Jesu ist ja so, dass wir Jesus nachfolgen. Und er ist unser Vorbild. Und das möchte ich noch betrachten in der letzten Viertelstunde, wie der Herr Jesus so gewandelt ist. Man könnte noch viel mehr nennen, aber so ein paar Punkte. Zunächst mal noch eine Bibelstelle aus Römer 6, Vers 3 bis 4. Dürft ihr gerne aufschlagen. Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also wir sind praktisch gestorben. Wenn jemand uns ärgern will, provozieren, kann ich sagen, bin gestorben. Kannst mich nicht mehr provozieren. Ja. Gelingt mir auch nicht immer. Ja. Aber an sich in dieser Haltung können sie uns beleidigen, verfolgen, durch den Kakao ziehen. Bin gestorben. Du wirst den Toten hier angreifen. Aber ich bin lebendig in Christus. Das heißt, Christus lebt in mir. Und wenn sie auf der Straße uns beleidigen, wir missionieren, sie beleidigen nicht mich, sondern Christus, was viel schlimmer ist. Ja, ich sage, wenn er wenigstens mich beleidigt, aber ihr lehnt ja Christus ab, den Herrn. Das ist ja die Sünde, die auf den Menschen bleiben wird. Und ich habe schon manchmal Leuten gesagt, wenn sie so gespottet haben über uns Straßenmissionare, wir machen das ja nach wie vor einmal im Monat, außer jetzt im Winter vielleicht manchmal, aber sonst einmal im Monat. Dann habe ich gesagt, ja, Gott wird sie in der Ewigkeit fragen, mein Bote, Lothar Gassmann oder irgendein anderer Bote, der da steht, hat dir doch die frohe Botschaft weitersagen möchten wollen, ein Traktat, einen Flyer gegeben, aber du hast es abgelehnt. Es wird schwerwiegend sein. Gott gibt jedem Menschen die Gelegenheit, 1, 2, 3 Mal eine Entscheidung zu treffen für ihn, für Jesus Christus. Und der Mensch, der das ganz bewusst ablehnt, für den gibt es, so verstehe ich die Bibel, keine Hoffnung. Missionsdirektor Hartenstein erzählte einmal Folgendes. Ein junger Inder aus der hochstehenden Brahmanenkaste ist gepackt vom Evangelium und will ein Nachfolger Jesu werden. Aber vor dem öffentlichen Getauftwerden in der Gemeinde scheut er zurück. Warum? Es bedeutet für ihn den Ausschluss aus seiner Hindu-Kaste. Also das gefährdet seine ganze Existenz. Er ringt mit Gott im Gebet und sagt, erspar mir doch diese öffentliche Taufe. Erlaub mir, dass ich mich in der Verborgenheit selber taufe, still und heimlich, wo es keiner sieht. Und er geht in der Nacht an den Fluss und tauft sich selbst zur verborgenen Gemeinschaft und Gefolgschaft Jesu Christi. Aber was passiert? Diese Selbsttaufe bringt eine furchtbare innere Unruhe über ihn. Er hat irgendwie das Gefühl, ich bin gar nicht getauft. Und dann hält er es nicht aus und geht zur Gemeinde und sagt, ich möchte mich jetzt doch öffentlich taufen lassen, auch wenn ich meine Stellung verliere in der Hindu-Gesellschaft. Und er tut diesen Schritt, verliert äußerlich gesehen alles, aber er gewinnt Christus und seinen Frieden. Also das ist ein Beispiel für Nachfolge, sich zum Herrn bekennen, ganz mit Jesus leben. Oder ein Freund von mir erzählte von dem Sohn eines Missionsleiters, der war der beste Student in einem südamerikanischen Land im Fach Administration, also Verwaltung in seinem Jahrgang, der beste Student. Nach dem Abschluss seines Studiums suchte er einen Arbeitsplatz. Dann bot sich ihm eine Stelle an beim größten christlichen Fernsehsender Brasiliens. Wir haben ja gestern gehört, man soll keinen Fernseher haben. Aber auch da in der Geschichte sieht man jetzt, warum gleich. Als er suchte eine Stelle beim größten, nicht christlichen, habe ich christlichen Fernsehsender gesagt. Das war ein Versprecher, raussteigen. Ja. Also prüfend alles und das Gute beim größten Fernsehsender, weltlichen Fernsehsender Brasiliens. Und er hat die ersten Vorentscheidungen und Prüfungen bestanden. Unter mehr als 1000 Bewerbern gelangte er unter die letzten 10, also in die ganz enge Auswahl. Das ist schon ein Wunder, 1% übrig geblieben. Dazu hat er gehört von den 1000. Ja, und danach wurden diese 10 persönlich eingeladen. Man hat Gespräche geführt, so Aufnahmegespräche, wie man das vielleicht kennt, Interviews, Prüfungen. Und so kam es zu einem ganz persönlichen Gespräch mit dem Prüfungsausschuss. Und dort stellte man ihm dann die letzte Frage, ratet mal, welche Frage das war. Das mache ich bei uns auch gleich in den Medien immer stellen, immer die gleiche Frage. Was ist Ihre Meinung zur Homosexualität? Das ist ja heute das Glaubensbekenntnis, wenn man das nicht richtig ablegt, ist man abgelehnt aus der Gesellschaft. Das ist unglaublich, ja, aber so weit sind wir schon gekommen. Und er antwortete, das ist Sünde, kann aber vergeben und geheilt werden. Ja, jetzt denkt mal, ob er die Stelle bekommen hat bei diesem weltlichen Fernsehsender. Nee. Nein, damit war er draußen. Ja, so ist es. Bekenntnis zu Gottes Geboten, zu Gottes Wort, Gottes Willen, das ist Preis der Nachfolge. Nicht nur ein Fan Jesus, sondern ein Nachfolger sein. Dieser junge Mann hat das Wort des Herrn ernst genommen. Jetzt möchte ich, wie schon gesagt, einige Kennzeichen der Nachfolge Jesu uns noch mitgeben. Die Nachfolge Jesu geschieht in völliger Abhängigkeit von Jesus Christus, so wie es in der Urgemeinde war. Ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Und sie geschieht nach dem Vorbild Jesu. Wie war der Herr Jesus? Wie hat er gehandelt? Er war demütig und sanftmütig. Nicht auf einem Schlachtross ritt er damals ein in Jerusalem, sondern auf dem Füllen einer Eselin. Wenn er aber wiederkommt, wird er als der Sieger erscheinen auf dem Pferd. Ja. Offenbarung 19, nicht Offenbarung 6, das ist die Nachahmung der Antichrist bei den Siegelgerichten. Aber in Offenbarung 19, da ist es Christus selber, der die viele Kronen trägt, nicht nur diese eine Krone, Corona, die der erste Reiter der Siegelgerichte trägt. Und diese Demut, wie ist es bei uns? Willst du der oder die Größte sein? Oder freust du dich über die Gaben der anderen? Ich sag's mal so, wenn ich auf der Baustelle arbeite bei uns in der Gemeinde, bin ich der ganz kleinste Arbeiter, weil ich keine Ahnung habe von handwerklichen Dingen. Ich habe jetzt einiges gelernt in den 5 Jahren. Ich habe jetzt gelernt, wie man Nagel in die Wand schlägt. Ich habe gelernt, wie man Holz sägt, wie man bohrt und Steine trägt. Aber vieles lassen sie mich trotzdem noch nicht machen. Also da wird man so klein mit Hut, ja, bei unseren Brüdern, die da schon Häuser gebaut haben und alles. Aber ich freue mich. Ich ordne mich hier gern euch unter und es ist wunderbar und bin da also Hilfsarbeiter. Das tut einem richtig gut, ja, glaubt mir wirklich. Da steht man da nicht hier auf der Kanzel und ihr sitzt irgendwo da unten. Das ist mir auch peinlich schon fast. Ich komme gern wieder runter zu euch gleich. Sondern da ist man einfach der Hilfsarbeiter, ja, und das ist gut so. Also, die Demut lernen und immer wieder üben. Und die Sanftmut Jesu, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wird der Herr beschrieben, prophetisch in Jesaja 53. Und wie ist es, wenn man uns beleidigt, schmäht und ausgrenzt, sind wir dann beleidigt? Ja, kann passieren. Ah, keiner hat mich gegrüßt oder angeguckt. Ich will mich auch entschuldigen. Diesmal sind so viele gewesen bei der Konferenz. Ich glaube, insgesamt mit allen Tagesgästen dürften wir so an die 200 gewesen sein, diesmal wieder. Ich konnte nicht jedem die Hand schütteln oder Gespräche führen, also das ist einfach schwierig. Aber ich habe euch alle lieb und will es auch einfach von der Stelle sagen. Und deshalb, keiner möge irgendwie beleidigt sein und wir wollen sanftmütig miteinander umgehen. Dann war Jesus absolut treu, er hat immer den Willen des Vaters getan, gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, zuverlässig. Der Vater konnte sich auf ihn verlassen. Und dann auch die Klarheit, mit der der Jesus Botschaften brachte. Da habe ich mich auch hier gefreut über die Brüder, die haben kein Blatt vor den Mund genommen, auch wenn es vielleicht, wie bei Olaf Latzel, Probleme geben könnte, mit einigen Sätzen aus Predigten, die man vielleicht herausschneidet irgendwo mal. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber auch gestern schon zu zwei Brüdern gesagt, oh, ich hoffe, dass das keiner aus dem Zusammenhang reißt. Der Zusammenhang war ja klar, ne? Ganz biblisch alles. Aber wenn man da so Sätze rausreißt, ich zitiere jetzt nichts hier, Thema Krieg, Thema Politik, ja, da kann es schon ziemlich heikel werden. Aber auch der Herr Jesus, er hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat die Wahrheit gesagt. Man redet ja immer vom lieben Heiland, aber lest mal Matthäus 23, die Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Über das Volk hat er nicht so viele Wehrufe gesagt, aber gerade über die, die es wissen müssten, gerade die haben eine große Verantwortung. Ich bin ja auch ein Theologe, ich weiß, was das heißt. Und wenn man predigt, man hat eine große Verantwortung, auch als Lehrer. Und da brauchen wir wirklich viel Gebet, Fürbitte, auch von euch. Und der Jesus hat ganz klar gesagt, ihr Otterngezücht und so weiter, ich will das nicht hier vorlesen, und hat da ganz klar gesagt, wer nicht umkehrt, der wird verloren gehen, der wird ewig brennen. Die Reben, die keine Frucht bringen, die werden abgeschnitten und brennen. Harte Worte, in Johannes 15 zum Beispiel. Und wie ist es bei uns, wenn wir predigen oder auch Kinderstunde halten, die Schwestern oder Frauenstunde oder eben Straßenmission oder mit Nachbarn sprechen, sagen wir auch deutlich die Wahrheit. Manchmal kann man auch eine christliche Schrift weitergeben, wenn man nicht den Mut hat, das zu sagen. Ich habe jetzt auch einem unserer Nachbarn, als Katholik und so, aber ich habe so gute Gespräche, dem habe ich jetzt auch mal ein Buch von mir geschenkt, allen Mut zusammengenommen, habe gesagt, oh, das habe ich mal geschrieben in der Corona-Krise, können Sie mal lesen, da ist ganz klar die Botschaft drin. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ob er es schon mal gelesen hat. Also wir wollen auch hier den Mut haben, uns zum Herrn zu bekennen und keine Menschenfurcht haben, sondern Gottesfurcht. Und wenn wir von der Kanzel predigen, eine klare Verkündigung. Das ist ja heute leider oft nicht so. Da wird nur noch, wir haben es gestern gehört, nur noch vom lieben Gott geredet, der alles durchgehen lässt, so humanistisch verfälscht, so nach dem Menschenbild, das wir uns vorstellen. Nein, wir wollen und müssen auch haben den Auftrag, den Willen Gottes zu verkündigen, so wie es geschrieben steht, auch die Endzeitgerichte nicht zu verschweigen. Also die Klarheit Jesu, die Wahrheit Jesu, Jesus selber ist die Wahrheit, Johannes 14,6. Die Wahrheit in Liebe, aber die Wahrheit predigen. Dann auch, obwohl ja der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, hat er auch gebetet zum Vater. Ich kann ja sagen, er ist selber auch Gott. Aber es ist doch das Geheimnis zwischen Vater, Sohn, Heiligem Geist, als er auf Erden war. Er war auch ganz Mensch auf Erden und hat immer mit dem Vater gesprochen und die Vollmacht gehabt durch die Stille. Da ging er auf den Berg oder an andere ruhige Plätze, hat sich immer wieder zurückgezogen von den Volksmengen. Und haben wir auch diese Verbindung zum Vater im Himmel, im Namen Jesu, im Gebet. An sich habe ich mir so angewöhnt, diese Haltung, auch bei kleinen Dingen, bei Entscheidungen, immer wieder den Herrn auch in einem Stoßgebet anzurufen. Herr, hilf mir, schenk mir jetzt die richtigen Worte, wenn ich mit diesen Menschen spreche. Zeige mir den Weg, bewahre mich jetzt bei der Heimfahrt. Das wird heute ja sehr aktuell für uns. Also auch da in allem dürfen wir den Herrn bitten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir vor und nach dem Essen beten. Das ist kein Ritual, sondern es ist wirklich ernsthaft, dass der Herr das Essen segnet und uns dadurch stärkt. Hier habe ich jetzt keine Furcht im Haus, aber wenn du irgendwo eingeladen bist und die Leute nicht kennst, dann bete auch. Du weißt ja nie, ob es vergiftet ist. Ja, ja, also stell dir vor, es hat irgendwo Missionar in Afrika, da gab es schon Fälle, wo man die Missionare vergiften wollte. Aber es gab schon Wunder, die haben gebetet, es ist ihnen nichts passiert. Da hat sich wirklich auch Markus 16 erfüllt. Das empfehle ich nicht nachzumachen. Also bitte, es gibt schon welche, die Gott versucht haben und es ausprobiert. Aber der Herr kann auch beschützen. Aber nicht immer geschieht es. Ja, wir wollen Gott auch nicht herausfordern. Also Vorsicht. Aber es hat einen Sinn, wenn wir beten. Und dass der Herr uns natürlich stärkt durch die Speise, das ist auch der Sinn des Gebets. Nicht, dass man wegen Vergiftung hier immer beten müsste, sondern dass wir einfach gestärkt werden durch die guten Gaben und danken auch für die Hände, die es bereitet haben. Nochmal ganz herzlichen Dank auch an das Haus. Ich habe wieder gehört, auch gestern von Gästen, die zum ersten Mal da waren, die allerbeste Küche, die sie bisher erlebt haben. Das sind ältere Leute schon gewesen, die waren schon in vielen Häusern. Aber es ist genug des Lobes hier. Ich darf es ja sagen, weil ich habe nicht gekocht, gell? Aber danach muss ich immer wieder eine Schlankheitskur machen, wenn ich heimkomme. Also, okay. Also, dann die Liebe Jesu. Haben wir auch diese hingebende Liebe, die Agape-Liebe, die jetzt nicht nur den liebt, der einem sympathisch ist, sondern auch solche, wo man erstmal denkt, oh, wie sieht denn der aus und so, kann ich den lieben? Ja, also geht's euch auch manchmal so, ja, nicht jeder Mensch, jeder hat so auch einen anderen Geschmack und Typ und so. Aber das sollen wir nicht tun. Das Aussehen ist ja jetzt nicht so entscheidend, aber manchmal die Art der Menschen, das ist viel schlimmer. Wenn einer, es gibt zum Beispiel Menschen, da habe ich echt ein Problem, die ohne Pause reden. Ich bin ja auch so einer. aber ich brauche oft auch dann die Stille, ja, da kann ich tagelang gar nichts hören oder reden. Ich rede halt aus Beruf, ich muss reden, ja, auch jetzt. Aber das mache ich dann auch gerne, wenn es der Herr möchte. Aber ich lerne auch immer wieder zu schweigen. Aber es gibt auch Leute, die reden gar nichts und da weiß ich nicht, hat er jetzt was gegen mich? Und versteht ihr? Aber es gibt halt Menschen, die sind sehr still. Bei uns ist auch ein Bruder auf der Baustelle, wenn ich dem gegenüber sitze, frage ich immer, bist du müde? Nein. Gut, er redet Russisch, aber auch da. Jedenfalls, der ist sehr, sehr still, aber das ist einer der fleißigsten Arbeiter dafür, gell? Also der hat nichts gegen mich, der ist einfach nur so mehr introvertiert, gibt's ja auch. Auch hier gibt's Menschen, die sind in sich gekehrt, die brauchen Ruhe. Und andere, die können gar nicht genug Kontakte pflegen. Und da wollen wir auch einander lieben, nicht? Das ist das, ich sag's mal so, der Herr Jesus dazwischen tritt. Und Menschen, die ganz unterschiedlich sind, ich bin eher extrovertiert, ja, aber andere sind introvertiert, ihr wisst, was das heißt, ne? So nach außen sprudeln oder in sich gekehrt. Und da wollen wir auch barmherzig sein. In der Ehe funktioniert es auch manchmal so, ich kenne auch Ehepaare, da ist der Mann total extrovertiert, redet ohne Pause und die Frau redet gar nichts. Ja. Ist bei euch auch so? Okay, also bei uns gleicht sich das einigermaßen aus, gell, Schatz? Und manchmal redet sie, manchmal ich. Gut, also da wollen wir aber auch barmherzig sein. Durch die Liebe Jesu kann man viele Dinge auch sich vergeben und barmherzig miteinander umgehen. Der Herr Jesus sagt ja, Matthäus 5, 44, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Da wird es dann ganz konkret die Liebe. Wenn jemand uns wirklich Böses will, uns verfolgt, uns beleidigt, schlagen wir dann zurück. Ein Beispiel fällt mir ein, am Missionsstand wieder. Da haben wir ja die frohe Botschaft weitergegeben, Jesus liebt dich. Und dann kommt ein Mann, ich verfluche euch und so weiter. Und was hättet ihr gesagt? Der Herr segne sie. Ja. Segnet ihr euch fluchen, ist mir sofort bewusst geworden. Da hat er gestutzt und ist dann weitergegangen. Ja, vielleicht denkt er drüber nach. Ne? Ja, und dann noch zwei letzte Punkte. Jesu leiden. Jesus war bereit zu leiden. Und das ist auch schwer für uns, wenn es ins Leiden geht. Der Herr sagt ja in Johannes 15, Vers 18 folgende. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, haben sie mich verfolgt, sie werden sie auch euch verfolgen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Ne? Manche predigen ja, Halleluja, Christ sein, wenn du dich bekehrst, dann geht's dir immer nur gut, alles toll, keine Krankheiten mehr, keine Probleme. Also so dürfen wir nicht predigen. Das wäre eine Irrlehre, wenn wir sowas verkündigen. Natürlich, es geht uns besser. Wir haben Vergebung der Sünden, wir haben sinnerfülltes Leben. Wir haben auch Gebetserhörungen bis hin zu Heilungen durchaus, ja. Alles das. Und wir haben eine riesige Gemeinde von Brüdern und Schwestern. Ich habe zum Beispiel keine leiblichen Geschwister, aber ihr alle hoffentlich hier, kann ich ins Herz schauen, alle, die wiedergeboren sind, seid meine Geschwister. Was für ein Reichtum, nicht? Dass wir alle, und wenn ich irgendwo hinkomme, ob es in Afrika oder sonst wo ist, und da sind Geschwister, dann hilft man einander, betet füreinander. Ist das nicht wunderbar, diese Gemeinde weltweit? Diese Leiden sind allerdings vorausgesagt, denn die Welt möchte an sich uns nicht, weil wir zeigen, wir halten der Welt den Spiegel vor für die Sünde, so wie wir früher selber waren. So sind die Menschen noch, die nicht gerettet sind. Und viele wollen von ihrer Sünde eben nicht lassen, weil sie gar nicht kapieren, wie schlimm und verderblich das ist und dass sie in die Hölle laufen und Gott damit beleidigen und traurig machen. Aber gerade wir haben den Auftrag, ihnen das zu zeigen, und nicht jeder will es halt hören, und dadurch hassen uns die Menschen. Und dann gibt es Ideologien und Religionen, wo Menschen versuchen, Ersatzwege zu machen. Auch das ist ein Problem, der ganze Okkultismus und Satan, darüber haben wir auch gehört natürlich, der steckt hinter diesen ganzen Ideologien. Das müssen wir wissen, wir haben es ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten der Finsternis. Und das macht uns aber auch barmherzig gegenüber den Menschen, denn die sind ja auch verführt von diesen Mächten. Ja. Und da können wir auch beten, dass die Menschen, die uns hassen, beleidigen, verfolgen, dass sie frei werden von diesen dämonischen Bindungen, dass sie den Herrn Jesus erleben dürfen, erfahren dürfen im Herzen. Ja, aber nach dem Leiden steht der Sieg. Der Herr Jesus ist auferstanden, so wie wir in Römer 6 gehört haben. Wenn wir mit ihm begraben worden sind durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Sieg Jesu, daran dürfen wir Anteil haben. Und deshalb dürfen wir leuchten und strahlen aus der Auferstehungskraft heraus. Ja, soweit wollte ich uns so ein paar Hinweise geben für die Nachfolge Jesu, unseres Herrn und Heilands. Ich lese nochmal abschließend die Verse aus Apostelgeschichte 2, den zentralen Vers nochmal abschließend, Vers 42. Sie, die ersten Jünger, blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dazu möge auch der Herr uns segnen. Amen.
Amen.
Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Heiland, Herr Jesus, lass uns in deinen Fußstapfen wandeln auf dem schmalen Weg. Bewahre uns darauf, und wir werden nie so vollkommen sein wie du, aber schenk doch uns Anteil an deiner Vollkommenheit, an deiner Kraft, indem du in uns wirkst und uns segnest und leitest in allen Fragen. Wenn wir jetzt nach Hause fahren, dann schenk uns, dass wir uns gut umstellen können auf den Alltag, dass wir nicht irgendwie deprimiert sind, dass diese schöne Zeit jetzt schon wieder vorbei ist, sondern diese Freude ausstrahlen, auch bei unseren Lieben zu Hause, bei den Kindern, bei den Eltern, bei den Verwandten, in der Arbeit, Schule und so weiter, Herr. Bewahre uns auch auf dem Wege heute bei der Heimfahrt, und schenk doch auch, wenn es dein Wille ist, dass wir uns einmal wiedersehen, wenn nicht hier auf Erden, dann bei dir in deinem Reich, Herr. Amen.
Amen.